Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Ich bin der Daniel und das ist der Auftakt für unsere Reihe rund um Dungeon Crawl Classics. Eines der Großprojekte 2019 im System Matters Verlag. Ich bin mir sicher, dass selten ein Buch so viele Arbeitsstunden verschlungen hat.
Da bin ich mir auch sicher. Ich habe bei den anderen Sachen nicht mitgemacht, aber ich möchte wetten, das war mehr.
Ja, das ist wirklich unglaublich. Aber bevor wir ins Detail gehen, wie dieses ganze Projekt überhaupt entstanden ist und warum wir das machen und welche Höhen und Tiefen wir so hatten, würde ich gerne einmal kurz versuchen zu erklären, warum Dungeon Crawl Classics so cool ist und was das überhaupt ist. Und Gott sei Dank habe ich Andreas hier, du warst ja der Redakteur für das Buch und bist sozusagen tief eingearbeitet in das ganze Werk und weißt, was Dungeon Crawl Classics ausmacht, was der Kern des Ganzen ist. Warum ist das Spiel so cool und worum geht es in dem Spiel?
Ziel vom Designer von Dungeon Crawl Classics war, das den Sense of Wonder und die Begeisterung einzufangen, die wir damals zu Schulzeiten hatten, als wir das erste Mal in unserem Leben ein Rollenspielbuch aufgeklappt haben und das erste Mal einen Charakter erschaffen haben, an den Tisch gebracht haben. Wo jedes Monster was Besonderes war, wo wir jedes einzelne Bild in dem so einem Regelwerk genommen haben und das sofort eine bestimmte Stimmung ausgelöst hat und wir begeistert waren, dass da wahrhaftig ein Phönix war, der irgendwie 23 Treffer Würfel hatte. Wahnsinn. Das war, ich bin 1986 eingestiegen und ich weiß noch, ich war 14, ich fand das wahnsinnig toll. Und der Joseph Goodman hat sich hingesetzt und wollte dieses Gefühl wieder einfangen. Sprich, einfache Regeln, flexibel, man denkt nicht in Regeltaktik, sondern man denkt in der Welt und die Regeln bzw. der Spielleiter übernehmen es dann daraus, einen Würfelwurf zu machen. Jedes Monster ist was Besonderes. Es gibt keine Standardmonster in keinem Abenteuer. Das ist jedes Mal irgendwie, dass man raten muss, was können die denn jetzt? Sind die schwer? Sind die nicht schwer? Rätsel, Dämonen, fremde Welten, ich weiß nicht was alles. Das sollte alles in diesem Buch eingefangen werden, auf der Basis des berühmten Anhang N, der Literaturliste von Gary Gygax.
Das Problem als Rollenspieler ist ja, wenn man lange dabei ist, dann hat sich eine gewisse Routine eingeschlichen. Das heißt, wir kennen eben Monster, wir wissen, dass ein roter Drache ein Feuerdrache ist und wir wissen, dass ein schwarzer Drache ein Drache ist, der in Sumpf lebt und Säure spucken kann. Wir können ungefähr abschätzen, wie gefährlich dieser Ork da vor uns ist, weil wir die Trefferwürfel kennen und sowas. Und Joseph Goodman hat sich dann eben überlegt, es wäre eben cool, nochmal dieses Entdeckungsbedürfnis zu befriedigen, was wir eben als Rollenspieler haben. Ne? Was führt uns eben in diese tiefen Gewölbe und in diese merkwürdigen Labyrinthe, ist eben das Interesse daran, etwas Neues zu entdecken, Abenteuer zu erleben. Und seine Grundidee war eben, dass man einfach zurückgeht bei den Sachen, die eben schon Gary Gygax inspiriert hat. Das ist, wie du gerade sagtest, der Anhang N. Und in dem Anhang N haben wir dann eben eine Liste von Büchern, von Fantasy-Büchern vor allen Dingen, wie zum Beispiel Robert E. Howards Conan oder eben Fritz Leibers Pfaffert und der graue Mausling oder eben auch H.P. Lovecraft und natürlich die Geschichten von Jack Vance rund um die sterbende Erde. Das sind alles Sachen, die haben dann damals Gygax inspiriert und die haben jetzt Goodman inspiriert eben zu Dungeon Crawl Classics. Ich finde, das gelingt sehr gut innerhalb dieses Spiels. Also man hat wirklich diesen Eindruck, ich entdecke hier was Neues. Das funktioniert nicht zuletzt auch deswegen so gut, weil das Buch voll mit Artwork ist. Ich habe selten ein Buch gesehen, was im Grunde ein Coffee-Table-Book ist, was du aufschlagen kannst und du findest auf jeder Seite ein Bild oder eine Illustration, die dazu einlädt, ein wenig zu verweilen.
Genau, es sind nicht nur die literarischen Sachen, sondern er hat auch das Regelwerk genommen. Also DCC ist kein klassisches Oldschool-Regelwerk. Er baut es auf die D20-Regeln auf, das keine Frage. Und es sind sicherlich Elemente drin, die relativ typisch OSR-Szene und Oldschool sind. Aber im Großen und Ganzen ist das ein modernes Regelwerk. Und er hat einfach dafür gesorgt, dass da möglichst viel Stimmung und möglichst viel Chaos und möglichst viel Sense of Wonder reingebracht wurde in dieses Regelwerk. Und das merkt man in jeder Tabelle, das merkt man bei jedem Zauberspruch, ob das ist, dass die Götter der Kleriker eine ernsthafte Rolle spielen und sehr unterschiedliche Mächte an den Kleriker weitergeben, auch mal beleidigt sind, wenn er zu häufig seine Probe nicht schafft, die sich mal zurückziehen und sagen, mach dein Kram alleine, wo man dann erst ihre Gunst wiederkriegen muss, etc., etc. Da sind viele Kleinigkeiten, die das zu einem ziemlich modernen Spiel machen, um das alte Gefühl wieder einzufangen. Das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Ich finde das immer, weil alle sagen, ah ja, okay, Oldschool-Rollenspiel. Nee, ist es gar nicht zwangsläufig.
Es ist im Grunde eine oder zwei Generationen weiter, ne? Es ist kein bloßer Retro-Klon, also irgendwas, was eben die Spiele aus den 70ern imitiert, sondern es ist eben ein eigenes Spiel, was sich darauf beruft, aber eben nicht zwangsläufig genauso funktioniert.
Genau, er hat es von Grund auf neu entworfen, um das alte Gefühl wieder hervorzurufen. Wie gesagt, dieses Besondere, die Begeisterung, das Spannende, das Chaotische, das Ungewöhnliche, so diese Sachen.
Jetzt ist die große Frage natürlich, warum ist dieses Regelwerk denn so dick? Wenn das so einfache Regeln hat, warum ist dieses Buch so dick? Oder wie ich letztens gehört habe, Dungeon Core Classics ist das einzige Buch mit einem leichten Regelwerk, das sich trotzdem verletzen kann, wenn du davon getroffen wirst.
Das stimmt. Das hat ja mehrere Gründe. Also zum einen ist alles in einem Buch. Wir haben keine neuen Editionen, weil die nicht nötig sind. Das Buch hat sich seit 2012, obwohl wir in der 7. Druckauflage sind, nur ganz minimal verändert. Ein paar Tippfehler wurden verbessert und die Abenteuer wurden ab und zu ausgetauscht und neue Cover für limitierte Auflagen
und so eine Geschichte. Vor allen Dingen, die Leute sind ja immer ganz heiß, wenn irgendwie eine neue Edition kommt mit einem neuen Cover oder sowas. Und die haben ja dann auch wirklich großartige Künstler dann hier von St. Julian ist ja, das ist ein alter Künstler aus, ich glaube Brasilien ist es, meine ich, der hat auch so Filmplakate und sowas gemacht und der hat zum Beispiel auch das Cover von der aktuellen Fassung, die limitiert ist und die wir benutzen dürfen für unseren Schuber.
Genau, es gibt viele hübsche limitierte Cover, aber ich finde das St. Julian Cover echt,
ja, das ist Hammer, ja,
wahnsinnig gut. Das ist sehr, sehr stimmungsvoll und ganz tolle Farbwahl und so. Wie auch immer. Also das Regelwerk hat sich jetzt seit 7 Jahren quasi nicht verändert. Wir haben keine neuen Editionen. Da ist auch nichts geplant, weil es unnötig ist. Und wir haben alles in diesem einen dicken Buch. Wir haben die Monster drin, wir haben die magischen Gegenstände drin, wir haben die Spielleiterregeln drin, wir haben die Spielerregeln drin, sämtliche Charakterklassen. Es geht bis Stufe 10, was das Maximum ist, was man erreichen kann. Wir haben alles in einem Buch, wodurch es am Ende gar nicht mehr so beeindruckend ist. Und wenn man sich das mal anguckt, das ist was, das werden wir auch, sobald das Buch raus ist, werden wir da ein paar Seiten veröffentlichen über die Webseite oder über den Blog. Es gibt eine Liste mit Seiten, die man sich, wenn man das PDF hat, ausdrucken soll, um die kompletten Regeln da zu haben. Und ich habe das gedruckt, das sind glaube ich 20 Seiten oder sowas, die man sich ausdruckt und dann hat man alle Regeln da. Zaubersprüche sind natürlich extra und die einzelnen Fähigkeiten der Charakterklassen sind extra, aber das sind jetzt auch keine 300 Seiten, sondern das sind dann vielleicht nochmal 3 Seiten extra für die Charakterklasse, die man hat oder so. Das sind nicht viel Regeln. Das Besondere ist, dass jeder Zauberspruch zum Beispiel eine eigene Tabelle ist, mit eigener Stimmung und eigenen Sachen, die schiefgehen können und guter Beschreibung. Allein das macht von den 500 Seiten Regelwerk, glaube ich, ich weiß gar nicht, 200 Seiten, 230 Seiten, ich weiß gar nicht. Das ist fast die Hälfte.
So in die Richtung geht das, ja. Und dann haben wir natürlich noch die Patrone, die alle auch nochmal eigene Zauber haben und eine eigene Beschreibung und eine eigene Form von Wertschätzung für den Zauberkundigen, der sich dem Patron unterworfen hat und sowas. Da gibt es ja noch zahllose Optionen. Ich glaube, das ist der eine Teil, dass du eben diese zahlreichen Optionen hast und sowas. Und dann eben das andere, wie wir vorhin schon mal sagten, die Illustration. Es ist im Grunde ein Artbook, was man dann aufschlägt. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Teil. Wir haben ja gerade schon St. Julian erwähnt. Man sollte aber nicht vergessen, dass da Kovacs das Gesicht von Dungeon Core Classics gemacht hat. Also ich finde es immer sehr faszinierend, wenn man zum Beispiel den Stand von Goodman Games sieht auf der Gen Con, die ist ja im Moment, dann stechen diese Cover einfach heraus. Also die sehen einfach anders aus als andere Rollenspielbücher. Und das finde ich immer sehr wichtig. Und die haben sich ja dann orientiert an so Pulp-Cover aus den 30ern und 40ern und sowas.
Ja, das sind ja ganz grelle Farben.
Genau.
Und, nicht jede Perspektive ist richtig und nicht jede Körperhaltung ist richtig und so. Das sind alles so. Ich glaube, da scheiden sich auch am ehesten die Geister. Das ist, wenn man die Cover so geil findet wie wir, dann mag man auch das Spiel. Da bin ich fest von überzeugt. Das ist so eine Geschmacksrichtung, nenne ich es mal. Ich glaube, wenn man die Cover geil findet, findet man auch das Spiel geil. Dann lohnt sich die Anschaffung.
Weißt du noch, wie wir angefangen haben, darüber nachzudenken, ob wir dieses Spiel machen?
Wir haben Probe gespielt, auf Hannover spielt. Da habe ich dir das vorgestellt. Meinst du das?
Ja, das ist natürlich schon ewig her. Also es war die Hannover Spiel, wo Robin Laws war. Ich erinnere mich noch, wie Robin Laws an mir vorbeiging, in einem Korridor auf dem Weg zum Badezimmer. Die bleiben Erinnerungen. Und ich habe dich ja da besucht. Das war auch das erste Mal, dass ich dich besucht habe, meine ich. Da sind mir 2 Bücher in Erinnerung geblieben. Das eine ist Stealing Cthulhu von Graham Walmsley. Das hattest du nämlich da. Das habe ich mir dann anschließend auch sofort gekauft, weil das so klug ist. Und das zweite ist Dungeon Core Classics. Du hattest mir erzählt, dass bei Dungeon Core Classics ein Spieler mit 4 Charakteren auf Stufe 0 in einen Dungeon reingeht und dann derjenige auflevelt, der diesen Dungeon überlebt. Habe ich noch nie gehört, sowas. Wollte dann natürlich auch unbedingt mitspielen auf der Spielrunde, die du dann hattest auf der Hannover Spiel. Und wir haben haben Segler auf sternloser See gespielt.
Was ja nun wirklich schon ein Klassiker ist. Es ist so, das ist der einzige moderne Abenteuerklassiker, den ich kenne. Das ist so, was jeder, der DCC kennt, kennt auch Segler auf sternloser See, glaube ich. Das ist ein wahnsinnig gutes Abenteuer. Also wir hatten richtig Spaß in der Runde. Das war total gut. Und damit hat halt auch hier der Goodman wieder mal das alte Spielgefühl genommen und hat es modernisiert und hat es zu was Coolem gemacht. Weil so in der roten D&D-Box, für diejenigen, die sich erinnern, da war ja erste, zweite Stufe, waren die Leute ja alle noch sehr fragil. Gib deinem Charakter erst ab der dritten Stufe einen Namen, vorher lohnt es sich nicht, hieß es immer. Erzähle ich jedes Mal. Wahrscheinlich habe ich das schon achtmal erzählt in unterschiedlichen
Dingen. Das macht nichts, das macht dich nur
umso sympathischer. Ist egal, ist immer wieder gut. Und der Goodman hat da halt ein Spiel draus gemacht, ein besseres Spiel draus gemacht, indem er gesagt hat, ja Leute, wenn wir das schon haben, dann machen wir es doch konsequent, machen es aber so, dass es Spaß macht. Nicht, dass man sich dauernd eine neue Figur macht und nochmal und im nächsten Abenteuer wieder und dann wird es langweilig, sondern wir fangen einfach gleich mit 4 an und haben die halt vom Abreißblock. Und die emotionale Bindung ist ganz anders zu der Figur, ist wahnsinnig gut.
Das Coole ist ja dann dabei, dass man ein, zwei Figuren hat, wo man denkt, ah, die haben Potenzial, die könnte ich benutzen. Der eine wird sich wahnsinnig gut als Zauberkundiger machen und der andere ist geschickt genug, um Dieb zu sein. Also da sorgt man natürlich dafür, dass sie immer ziemlich am Ende laufen von der Gruppe und man schickt natürlich immer den Trottel nach vorne mit Stärke 5 und Intelligenz 4. Aber auf wundersame Weise schafft er jede einzelne gefährliche Situation und überlebt.
Und dann hat man auf einmal eine emotionale Bindung zu einer Figur, die wertetechnisch eigentlich Mist ist. Und trotzdem hat man einen Riesenspaß, das zu spielen und freut sich, wenn sie das nächste Abenteuer überlebt und das nächste und vielleicht sogar Stufe 3 oder 4 erreicht. Das ist halt ganz was anderes, als wenn ich mich zu Hause hinsetze und in viel Stunden Arbeit mir eine Figur zu Hause entwickle und gar nicht weiß, ob die Sachen dann im Spiel überhaupt vorkommen, sondern ich erarbeite mir die Figur im Spiel, was ich persönlich angenehmer finde, weil ich nicht gern Hausaufgaben mache, aber das gibt ja Leute, die haben da Spaß dran, das ist ja auch, soll niemandem benommen sein, das kann durchaus Spaß machen, aber viel von dem Hintergrundkram, den ich mir da ausgedacht habe, der kommt ja im Spiel nie vor und das passiert halt bei DCC nicht, weil alles, was wir mit den Figuren erleben, ist auch im Spiel vorgekommen.
Genau, und die haben eben sofort eine Erinnerung daran, wie es war, in den alten Chaos-Tempel einzubrechen und das grellgrüne Juwel zu stehlen. Gleichzeitig hassen die Chaosmächte sie dann dafür und werden sie anschließend in den folgenden Abenden verfolgen und vermutlich zur Strecke bringen, wenn ihnen nicht etwas sehr Kluges gelingt. Das ist natürlich schon lange her. Hannover spielt gibt es ja auch in der Form gar nicht mehr. In den folgenden Jahren haben wir dann natürlich Podcasts gemacht und so weiter und irgendwann haben wir dann diesen Verlag gegründet und das erste Spiel, was wir gemacht haben, war natürlich Beyond the Wall. Und das war ja schon ein Oldschool-Spiel. Das fand ich irgendwie ganz cool. Das war eine sehr ungewöhnliche Herangehensweise an Oldschool-Sachen. Aber schon damals habe ich mich immer wieder mit dir mal darüber unterhalten, ob es klug ist, noch ein weiteres Oldschool-Rollenspiel zu machen. Und Dungeon Core Classics fällt natürlich jetzt nicht so hundertprozentig in diesen Oldschool-Bereich, ist aber auch nicht ganz davon entfernt. Das muss man natürlich immer sagen. Wir haben uns dann da durchgerungen und überlegt, komm, vielleicht machen wir es einfach. Wir wissen alle, das wird die Hölle werden, weil das eben so viel zu tun ist. Ja. Und ich habe dann einfach mal Joseph Goodman angeschrieben. Das hat lange gedauert, bis wir dann zu einem Vertragsabschluss gekommen sind.
Woran man aber auch sieht, dass der die Gamer-Seele kennt. Ne? Der kennt halt auch die Kleinverlage. Der hat immer genau die richtigen Fragen gestellt. Man wusste immer sofort, woher das kommt und welche Erfahrungen er gemacht hat, dass er jetzt diese Frage stellt. Ob uns denn bewusst ist, dass das Geld kostet, so ein Ding zu drucken. Und zwar gar nicht so wenig. Ob uns bewusst ist, was für eine Wahnsinnsarbeit das wird, diesen 500-Seiten-Schinken zu übersetzen und zu übertragen. Ob uns bewusst ist, dass wir da Zeit für brauchen und Ressourcen für brauchen und tralala. Der hat sich auch Sachen von dir schicken lassen.
Genau, ich hatte ihm Beyond the Wall geschickt und Karimatsu, die waren zu diesem Zeitpunkt fertig und ich glaube, ich habe ihm dann nochmal Dungeon World nachgeschickt, aber ich bin nicht ganz sicher. Das waren dann so ein bisschen Beweise dafür, dass wir Sachen fertig machen können und er war auch sehr angetan von dem, was wir dann getan haben. Ja, wir haben verhandelt vom 25.08.2016 bis zum 12.03.2017. Dann hört man einfach mal, wie lange das auch manchmal so dauert, bis so ein Vertrag zum Abschluss kommt und seit 2017 arbeiten wir also an diesem Buch, ne? Also und jetzt trägt das Ganze Früchte.
Wir hatten ihm ja angekündigt, wir wollen versuchen, zur Messe 2018 das Spiel rauszubringen. Und das war ja noch nicht mal andeutungsweise fertig. Allein die Übersetzung. Seiten um Seiten um Seiten. Und das ist einfach wahnsinnig viel Text. Wir sind ja auch immer noch. Wir sind jetzt demnächst im Fahnenlektorat. Da ist auch noch einiges zu tun. Ich bin gespannt, wie schnell wir durchkommen.
Ja, bei so einem Riesenprojekt muss man ja auch einfach mal das Team lobend erwähnen. Wir hatten wirklich tolle Mitarbeiter, die das Ganze möglich gemacht haben. Allen voran natürlich die Übersetzer. Olaf, Florian, den Johannes, der noch in letzter Not ein Abenteuer übersetzt hat. Moritz natürlich, den wir von der Seifenkiste herabgezogen haben und an den Übersetzertisch geschickt haben.
Genau, Christian hatten wir noch, der hat noch
der Rorschach-Hamster hat uns da geholfen, genau. Das ist einfach toll, ne? Dann natürlich auch die ganzen Lektoren, ne? Also der Daniel, der im Grunde schon beim Dämonenfürst mitgeholfen hat, genauso Günther.
Der das komplette Buch
einmal durchgearbeitet
hat. Wahnsinn. Das ist
echt, absolut, absolut wahnsinnig. Aber ohne sowas geht das eben nicht.
Ja, genau. Stefan Frank dürfen wir nicht vergessen. Also Stefan und Frank dürfen wir nicht vergessen.
Ja, genau. Die haben
auch nochmal sehr viel
die mitgeholfen. Die haben auch noch beim Lektorat geholfen, richtig.
Carsten ist noch, der hat auch noch beim Lektorat geholfen.
Das ist schon ziemlich cool und da freue ich mich sehr und wir hoffen natürlich, dass das Projekt dann Früchte trägt und nicht scheitert. Aber wenn es scheitert, sind die Chaosgötter schuld und dann müssen wir auf eine Quest gehen, um dieses Problem zu lösen.
Das machen wir. Naja, gut, kann man ja schon mal darauf hinweisen. Vorbestellung startet ja bald, je nachdem, wann wir ausstrahlen. Ne?
Es kann sein, dass der Podcast früher erscheint, zum Zeitpunkt der Vorbestellung oder kurz danach. Da lohnt es sich auf jeden Fall mitzumachen. Ich hoffe, wir können genug Aufmerksamkeit bekommen und genug Abenteurer finden, die das Ganze unterstützen.
Ja, also es ist mit Abstand das größte Projekt, was System Matters bisher gemacht hat. Wir brauchen da ein paar Fans, sonst scheitert es am Geld. Ich nehme zwar an, wir werden genug zusammenkriegen. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, aber so ein bisschen nervös wird mir ja schon, ne? Und ich bin noch nicht mal Verlagsinhaber, so wie du.
Exakt. Man ist ein bisschen aufgeregt, deswegen, ja, keine Frage. Wir gucken uns das Ganze an. Ebenfalls im Laufe der Zeit, nicht nur während der Vorstellung, sondern auch darüber hinaus, weil ich das eigentlich ganz gern mache, wollen wir das Ganze natürlich auch wieder mit Podcasts unterstützen. Das heißt also, in der nächsten Zeit werden wieder Podcasts erscheinen rund um die Charaktererschaffung, wie funktioniert es mit Ausrüstung, was ist so besonders an dem Magiesystem, wie funktionieren die Monster bei Dungeon Core Classics und was können die einzelnen Charaktere wie der Kämpfer, der Zauberkundige oder der Dieb.
Wenn alles super läuft, kann man dann halbwegs schon spielen, wenn man die Sachen gehört hat oder muss halt nur noch Sachen überfliegen. Die Regeln sind einfach, trotz dicken Buch. Erst interessanterweise.
Und im Grunde sind wir ja dafür bekannt, Rollenspiele rauszubringen mit einfachen Regeln und mit Dörfern. Das ist ja unsere zwei Kernelemente des System Matters Verlags.
Genau. Okay, sehr schön. Ja. Segler auf sternenloser See geht um eine Horde Dörfler, die auszieht, das Fürchten zu lernen.
Exakt,
genau.
Ja. Das Segler auf sternenloser See wollen wir natürlich dann auch etwas würdigen. Da nutzen wir dann die Abenteuer-Erforschen-Reihe, wo wir ja schon das ein oder andere vorgestellt haben. Das kommt dann auch demnächst. Bin mir sicher, dass wir hier noch lange uns über Dungeon Crawl Classics unterhalten können.
Ganz sicher sogar.
Wenn jetzt jemand zum Beispiel noch einen Wunsch hat, was wir dringend mal besprechen sollten hier im Podcast, dann kann er das gerne in den Kommentaren einfach hinterlassen und ich sammle das dann und wir schauen dann, ob wir das zu einer ganz eigenen Episode machen oder ob wir kleinere Fragen in so einer Fragerunde abarbeiten können. Aber ich fände das ganz cool, wenn der ein oder andere Wunsch reinkommt. Es gibt auch bei Facebook eine Dungeon Core Classics Gruppe, die ich gebaut habe. Da sind schon ein paar Fragen gesammelt worden, wie ich gesehen habe. Im Discord könnt ihr uns natürlich auch erreichen oder eben, wie gesagt, hier unter den Kommentaren.
Wenn euch noch mehr interessiert, könnt ihr auf www.system-matters.de gucken natürlich. Da wird es dann weitere Informationen geben. Vorbestellung startet 2. Augustwoche vermutlich, wenn alles glatt geht. Also vielleicht läuft die schon, wenn ihr das hier hört. Wenn ihr mal diese sehr coolen Cover euch angucken wollt, der amerikanische Originalhersteller Goodman Games unter goodmangames.com, da kann man sich natürlich alles angucken. Dann seht ihr schon mal, was ist. Ein paar Cover habt ihr aber auch schon auf der Webseite, glaube ich, als Preview.
Genau, wir haben 5 Abenteuer geplant für den Start.
Also 5 Abenteuerbände. Das sind 8 oder 9 Abenteuer insgesamt. Ja.
Genau, einer ist ein Sammelband, heißt Aufstieg des Chaos, ist die Übersetzung von Chaos Rising. Dann gibt es natürlich das Regelwerk in der normalen Fassung und das Regelwerk in der limitierten Luxusfassung, die im Schuber wahrscheinlich ausgeliefert wird. Mit dem schönen Schädel von Doug Kovacs auf dem Cover.
Ja. Ja, genau. Also wir können ja schon mal ein bisschen, die limitierte wird, wenn alles so klappt, schwarzes Leinen mit dem Schädel von Kovac in Goldfolie aufgedruckt in einem Schuber mit dem St. Julian Cover. Das ist, ich glaube, die hübscheste limitierte Auflage, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Und ich sage das, naja gut, natürlich sage ich das auch, weil was wir verkaufen, aber ich sage das auch aus Begeisterung.
Das Problem ist ja eben, innerhalb dieses Podcasts, man ist natürlich begeistert. Das Schönste überhaupt als Rollenspielverleger. Rollenspielverleger sein hat sehr viele Schattenseiten, aber es gibt auch diese paar Lichtmomente. Und das Coole ist eben, dass man Sachen machen kann, wo man selber hundertprozentig von überzeugt ist. Wo man sagt, genau das muss rauskommen. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Darum ist man natürlich auch ein bisschen überschwänglich in gewisser Weise. Und ich hoffe natürlich, dass wir so ein bisschen auch ein Feuer entzünden können bei dem einen oder anderen, der sich das Ganze angehört hat. Und wie gesagt, es ist nicht der letzte Podcast. Es gibt noch mehr davon.
Definitiv, ja. Wir werden noch viel reden.
Genau, das tun wir ja ohnehin. Ja, das stimmt, ja. Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Jawohl, bis nächstes Mal.
Bis dann, tschüss. Kurze Info noch für alle Leute, die jetzt dran geblieben sind. Das ist die zweite Aufnahme gewesen, die wir gemacht haben. Wir haben nämlich in der ersten Aufnahme, da waren wir wahnsinnig überschwänglich und wirklich sehr begeistert von dem Spiel, aber wir haben völlig vergessen zu erklären, wie dieses Spiel funktioniert und was das überhaupt ist.
Genau, weil wir so begeistert jetzt über die Details geredet haben und wo das herkommt und was Goodman wollte und so. Einige Informationen, die wir jetzt gesagt haben, aber schon lustig. Du hast mich heute Morgen angeschrieben und gesagt, hier, wir haben ja einen tollen Podcast gemacht, sehr unterhaltsam, aber wir haben gar nicht erklärt, worum es geht.
Völlig bescheuert natürlich. Ja. Ich überlege noch, ob ich den Podcast trotzdem veröffentlichen soll mit einem kleinen Hinweis. Dann wisst ihr jetzt, worauf wir anspielen, wenn der Podcast erscheint.
Ja, wahrscheinlich dann gegen Ende oder so, ne? Müssen wir auch gucken. Also gegen Ende der Vorbestellaktion. Irgendwie
genau,
sowas.
Irgendwie sowas, ja. Jetzt könnt ihr mich gleich in einer separaten Aufnahme hören, wie ich versuche, den Titel und den Künstler eines Musikstücks zu nennen, der wahrscheinlich nicht auf Deutsch veröffentlicht hat. Und ich hoffe sehr, dass es kein Franzose oder Russe ist, weil das ist wirklich am schwierigsten.
Bei Französisch kann ich dir vielleicht ein kleines bisschen helfen. Ich hatte Französisch in der Schule.
Ich hatte das auch mal in der Schule, ja, aber es ist trotzdem sehr schwierig. Naja, ich habe schon Probleme mit Englisch, insofern ist egal.
Okay.
So, bis dann.
Du kriegst das hin. Bis dann.
Tschüss. Tschüss. So, Intro und Outro stammen von dem Album The Spellbreaker EP. Das Stück heißt 100 Years in Helheim und die Band heißt Tritrachion oder Tritrachion. Ich bin nicht ganz sicher. Das Ganze steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz und die Band ist auch bei Spotify zu finden oder ihr folgt einfach dem Link unter diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss!